Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkei. Aus Ankara begrüßen Sie heute
Alev Arman
und ich, Hakan Ören. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz sowie unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer heutigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten unser Briefkasten und geoökonomische Perspektive. Anschließend hören Sie türkische Musik.
Und nun die Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Nach Angaben der Kommunikationsdirektion wurden dabei die bilateralen Beziehungen zwischen Türkei und den USA sowie regionale und globale Themen erörtert. Staatspräsident Erdogan habe erklärt, er betrachte die Entscheidung zur Verlängerung der Waffenruhe im regionalen Konflikt als positive Entwicklung. Zudem sei er überzeugt, dass bei strittigen Fragen eine vernünftige Lösung möglich sei und die Unterstützung für konstruktive Initiativen fortgesetzt werde. Erdogan habe hervorgehoben, dass die Etablierung von Stabilität in Syrien ein bedeutender Gewinn für die gesamte Region sei. Türkei werde die Unterstützung für Syrien ohne Unterbrechung fortsetzen. Außerdem müsse verhindert werden, dass sich die Lage im Libanon weiter verschlechtere. Erdogan habe zudem erklärt, dass die Vorbereitungen für den NATO-Gipfel in Ankara fortgesetzt werden und sich für einen in jeder Hinsicht erfolgreichen Gipfel weiter bemüht werde. Darüber hinaus habe Erdogan US-Präsident Trump sein Beileid wegen des abscheulichen Angriffs auf eine Moschee in der US-Stadt San Diego zum Ausdruck gebracht, der sich vor wenigen Tagen ereignet hatte. Türkei lehne derartige Hassverbrechen gegen jegliche Religionsgemeinschaft entschieden ab, habe Staatspräsident Erdogan weiter gesagt.
Das Außenministerium hat die verbale und körperliche Gewalt eines israelischen Ministers gegen Teilnehmer der Global Summit Flottille verurteilt. In einer schriftlichen Erklärung hieß es: Wir verurteilen die verbale und körperliche Gewalt gegen die Teilnehmer der Global Summit Flottille, die von Israel völkerrechtswidrig in internationalen Gewässern gestoppt wurde. Weiter erklärte das Ministerium, der besagte Minister, der als einer der Hauptverantwortlichen für den von Israel in Gaza verübten Völkermord bezeichnet werde, habe der Welt erneut offen die gewaltorientierte und barbarische Mentalität der Netanyahu-Regierung vor Augen geführt. Zudem hieß es, gemeinsam mit anderen beteiligten Staaten würden alle notwendigen diplomatischen Initiativen ergriffen, um die sofortige und sichere Freilassung der festgehaltenen türkischen Staatsbürger sowie der übrigen Teilnehmer der Flottille zu gewährleisten. Die Bemühungen um eine rasche Lösung würden mit Entschlossenheit fortgesetzt.
Die internationale Gemeinschaft hat Israel scharf kritisiert, nachdem Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, ein Video veröffentlicht hatte, das festgesetzte Aktivisten einer Gaza-Hilfsflotte zeigt. In dem auf seinem X-Account veröffentlichten Video sind die Aktivisten kniend mit hinter dem Rücken festgefesselten Händen und auf den Boden gedrückten Köpfen auf dem Deck eines Militärbootes zu sehen. Das Video wurde mit den Worten »Willkommen in Israel« veröffentlicht. Während im Hintergrund die israelische Nationalhymne abgespielt wird, ist Ben-Gvir zudem dabei zu sehen, wie er eine israelische Flagge schwenkt.
Die Region in Teheran prüft nach eigenen Angaben einen neuen Vorschlag der USA zur Beendigung des Irankrieges. Seine Regierung habe einen neuen Vorschlag mit den Standpunkten der amerikanischen Seite erhalten und prüfe diesen derzeit, erklärte der iranische Außenministeriumssprecher Ismail Bekai am Mittwoch im Staatsfernsehen. US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben bereit, einige Tage zu warten, um die richtige Antwort vom Iran zu erhalten. Begay bekräftigte im TV die iranischen Bedingungen für die Beendigung des Krieges, darunter die Freigabe eingefrorener iranischer Guthaben und ein Ende der US-Blockade der iranischen Häfen. Zudem äußerte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran großes Misstrauen gegenüber den USA.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sind Medienberichten zufolge wegen des weiteren Vorgehens gegenüber dem Iran in einem Gespräch aneinander geraten. Grund dafür seien unterschiedliche Vorstellungen, wie mit einem neuen Vorschlag zur Beendigung des Iran-Krieges umzugehen sei, berichtete das Portal Axios und das Wall Street Journal unter Berufung auf ungenannte Quellen. Eine der Quellen habe Axios gesagt, Netanyahu habe nach dem Telefonat am Dienstag in Aufruhr gewesen, ihm habe der Kopf geraucht. Katar und Pakistan hatten demnach zusammen mit anderen Partnern einen überarbeiteten Friedensvorschlag vorgelegt, um die Differenzen zwischen den USA und dem Iran zu überbrücken. Nach erneuten Drohungen habe Trump zuletzt erklärt, einen neuen Angriff auf den Iran zu verschieben, mit der Begründung, dass es ernsthafte Verhandlungen gebe. Er sprach von einer positiven Entwicklung. Netanyahu steht den Verhandlungen laut den Medienberichten skeptisch gegenüber und möchte dem Ende Februar gemeinsam begonnenen Krieg wieder aufnehmen, um die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen. Die israelische Armee ist eigenen Angaben bereit, die Angriffe wieder aufzunehmen.
Die US-Regierung hat eine Klage gegen Kubas ehemaligen Staatschef Raúl Castro angekündigt und damit den Druck auf die kommunistische Regierung in Havanna erhöht. Dem 94-Jährigen wird nach Angaben von Justizminister Todd Blank eine Verwicklung in Abschuss von Flugzeugen durch Kubas Luftwaffe im Jahr 1996 vorgeworfen. Kubanische Kampfjets attackierten damals zwei Flugzeuge der in Miami ansässigen Exilorganisation Brothers to the Rescue. Dabei wurden alle vier Insassen getötet. Castro war zu dieser Zeit Verteidigungsminister. Die kubanische Regierung hatte den Abschuss stets als legitime Reaktion auf das Eindringen in ihren Luftraum verteidigt. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation kam später aber zu dem Schluss, dass sich der Abschuss über internationalen Gewässern ereignete.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erklärt, dass es bis zu 9 Monate dauern könnte, bis ein Impfstoff gegen eine seltene Ebola-Variante einsatzbereit ist, die sich derzeit in der Demokratischen Republik Kongo ausbreitet. WHO-Berater Vase Morty erklärte am Mittwoch, dass sich 2 Impfstoffkandidaten gegen die spezielle Virusvariante namens Bundibugi in der Entwicklungsphase befänden. Keiner der Kandidaten habe jedoch bislang klinische Studien durchlaufen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, dass im Zusammenhang mit dem Ausbruch bislang 600 Verdachtsfälle sowie 139 mutmaßliche Todesfälle registriert worden seien. Angesichts des laufenden Identifizierungsprozesses des Virus sei mit einem weiteren Anstieg der Zahlen zu rechnen. Bei einer Pressekonferenz in Genf erklärte WHO-Chef zudem, dass in der Demokratischen Republik Kongo, wo der erste Fall gemeldet wurde, bislang 51 Infektionen bestätigt worden seien. Im Nachbarland Uganda seien 2 bestätigte Fälle registriert worden.
Tech-Milliardär Elon Musk hat Pläne für einen der größten Börsengänge aller Zeiten für sein Raumfahrtunternehmen SpaceX angekündigt. Das Unternehmen könnte mit $1,75 Billionen bewertet werden und damit den Ölkonzern Saudi Aramco als größten Börsengang der Geschichte übertreffen. Das genaue Datum ist noch nicht bekannt, es wird aber im Juni damit gerechnet. Der Börsengang könnte Musk zu ersten Billionär der Welt machen. Durch eine Struktur mit 2 Aktienklassen sicherte er sich dem Börsenprospekt zufolge 85,1% der Stimmrechte. Musk und bestimmte andere Auktionäre sollen eine besondere Aktienklasse erhalten, die ihnen 10 Stimmen pro Aktie gewährt und damit eine stark kontrollierte über das Unternehmen. Zudem bleibt Musk Vorstandschef, Tech-Vorstand und Verwaltungsratsvorsitzender.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiyes hörten Sie die Nachrichten.
Unser Briefkasten.
Liebe Freunde der Stimme von Türkiye in nah und fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle willkommen zur Briefkastensendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara, wir erleben weiterhin Wetterkapriolen. Auch in der vergangenen Woche hatten wir Temperaturen über 20 Grad Celsius, dann aber wurde es wieder kühler. Diese Woche liegen die Temperaturen mal über, mal unter 20 Grad Celsius. Heute ist es 15 Grad Celsius kühl tagsüber und 6 Grad Celsius in der Nacht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 20 und 15 und nachts liegen die Temperaturen zwischen 9 und 6 Grad Celsius. Ich hoffe, liebe Freunde, Sie haben schönes Frühlingswetter mit angenehmen Temperaturen. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, heute gibt es keine Briefkastensendung, so wie wir sie gewohnt sind, sondern ein schönes Gespräch mit einem lieben Mitglied der Hörerfamilie. Ich hatte großen Spaß und ich hoffe, das schöne Gespräch mit unserem lieben Freund Manfred Korn in Stuttgart gefällt Ihnen allen in der Hörerfamilie und regt den einen oder anderen zu einem Türkei-Besuch an. Sie alle sind herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, wir haben heute wieder eine Überraschung für Sie, für die Hörerfamilie. Und zwar, wir besuchen unseren lieben Freund Manfred Korn in Stuttgart. Hallo Manfred.
Hallo Ufuk, schön, dass wir uns wieder hören.
Ja, es ist eine lange Zeit vergangen, seit wir uns getroffen haben in Ankara, oder?
Naja, so lange war es nicht. Es war jetzt am 18., 19., 20. in dem Bereich. Ne?
Ja, wir haben uns ja am 18. April getroffen,
ja.
Hier im Studio. Und wir haben gemeinsam eine Sendung gestaltet. Wir haben uns unterhalten am 18. April. Das war ein Samstag und ich hatte Dienst.
Ja.
Und das war ein schöner Tag. Da hast du natürlich die Studios kurz gesehen und einige Kollegen getroffen. Wie ist das eigentlich jetzt? Du bist jetzt wieder zu Hause. Und was sind deine Eindrücke? Erst einmal von TRT, von der deutschen Redaktion und dann die ganze Türkiye.
Türkiye, muss man sagen.
Ja, wir müssen Türkiye sagen.
Ja. Ja, also ich bin sehr glücklich, dass wir das gemacht haben. Wir haben darüber geredet, dass nicht so viele Leute zu euch zu Besuch kommen. Und ich möchte unbedingt, dass man die Leute, mit denen man Kontakt hat, dass man da sich mal persönlich kennenlernt. Und meistens mache ich das im Rahmen einer Reise. Ich bin ja jetzt seit 4, 5 Jahren pensioniert oder in Ruhestand. Und ich versuche immer jedes Jahr im Frühjahr 3 bis 4 Wochen eine Reise zu machen. Und oft landet es dann an Stellen, wo jetzt zum Beispiel gerade so Rundfunkfreunde sind.
Du bist ja herzlich willkommen in Ankara jederzeit. Jeder Freund der Stimme Türkiyes ist herzlich willkommen in Ankara. Du hast sozusagen das gestartet jetzt, hoffe ich. Und ich hoffe, dass auch weitere Freunde nach Ankara kommen. Und das war doch nicht schwierig, oder?
Nein, es war nicht schwierig. Also man muss einfach mal solche Plan machen und überlegen, wie kommt man da hin, und durch das, dass wir Kontakt haben und insbesondere heutzutage hast du ja diese Helferchen im Internet, auf den Smartphones, du kannst ja problemlos in den Städten rumreisen. Ich bin ja in Ankara ziemlich genau im Zentrum, nicht so weit weg vom Bahnhof, habe ich ein nettes Hotel gefunden, so ein bisschen abgelegen, war aber ganz gut, weil es in der Fußgängerzone war, und dann habe ich mir rausgesucht, wie ich mit dem Bus zu euch fahren kann, und es ist ja fast eine Stunde, wo man da fährt, also ist ganz im Süden von Ankara. Das war aber problemlos dann zu finden. Die zentralen Busbahnhöfe waren nicht weit weg, und dann mit dieser Ankara-Card habe ich mir natürlich beschafft, das ist eine aufladbare Nahverkehrskarte, das ist ganz, ganz einfach.
Was hast du denn so alles in Ankara erst einmal und dann in Türkei gesehen? Ja. Was hat dir am meisten gefallen?
Also Ankara war natürlich bei mir wichtig, dass ich dieses Hethiter-Museum anschauen kann. Das ist ja berühmt, dass nicht weit weg ist bei Hatusha bei euch, diese Ausgrabung. Das ist eine Hauptstadt der Hethiter, und das ganze Material, das man dort gefunden hat, ist ja in einem Museum in Ankara abgelegt. Und das war für mich ganz wichtig, das anzuschauen, weil Hethiter sind ja Leute, die so etwa 1500 vor Christus aktiv waren. Und das ist also für die Menschheit eine sehr, sehr wichtige Zivilisation gewesen, die zu Zeiten von den Ägyptern auf Augenhöhe war. Ramses II. In Ägypten war ja da der Herrscher. Und das Interessante war ja, die hatten mal eine Auseinandersetzung, eine größere, 1500 vor Christus, die Schlacht von Kadesh heißt das Ding. Und da wurde dann der Pharao Ägyptens besiegt zum ersten Mal und hat daraufhin Macht verloren. Und das Interessante ist, damals wurde der erste Friedensvertrag der Menschheitsgeschichte geschrieben in Keilschrift und in Hieroglyphen. Und das wollte mich mal unbedingt anschauen, was da drumherum war. Das ist für mich extrem wichtig gewesen.
Ist sehr beeindruckend, oder?
Das war total beeindruckend, dass man sowas war. Und insbesondere die Folgen dieser Auseinandersetzungen. Die Hethiter waren ja also wirklich ein Volk, das auf Augenhöhe mit Ägypten damals lebte.
Anatolien gilt ja als Wiege der Zivilisationen.
Genau. Und das hast du ja wunderbar auch in deinen Sendungen, die immer am Montag noch kommen, beschrieben. Und da habe ich auch ein bisschen mich dann informiert im Vorfeld, habe einige Wochen lang immer diese Sendungen mitgehört. Die anatolischen Völker, da geht es zwar teilweise um Musik und um sonstige Sachen, aber die Hethiter natürlich auch.
Toll. Du, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Kurzwelle zu hören? Und wie hast du uns entdeckt?
Ja, das ist das typische Verhalten an sich für Kurzwelle hören. Also ich bin als Schüler, ich glaube 12 Jahre alt oder sowas ähnliches, habe ich das Familienradio entdeckt, dass man da ein paar Tasten drücken kann, mit denen man etwas Komisches machen kann. Und habe daraufhin mal das mal ausprobiert und habe aber dann irgendwas gefunden. Ich konnte damals noch nicht Englisch. Aber Deutsch war natürlich ganz, ganz selten zu finden, aber immerhin, man hat da so komische Töne gehört und hat dann festgestellt, es ist aus dem Ausland. Und ein Schulkamerad von mir, der hat mir damals eine Liste gegeben mit Sendern, und die habe ich dann mal abgehört, und da ging es dann los und habe dann QSL-Karten damals noch per Post natürlich geschickt. Die haben ewig lang gedauert, bis man sie bekommen hat wieder. Und und so ging das eigentlich weiter. Ich habe dann zwar im Studium mal, ich glaube 10 Jahre lang fast Pause gemacht oder 5 bis 10 Jahre Pause gemacht, bin aber dann wieder in den Anfang der 2000er, 2005 glaube ich, 2015 war es glaube ich, ja irgendwie mal auf Türkei gekommen, dass ihr ja ein sehr umfangreiches deutsches Programm sendet. Mit Abstand das längste Programm, was so gesendet wurde, ist 1 Stunde pro Tag. Mhm. Und das war dann der Einstieg des Ganzen. Und wir haben uns dann gesucht und gefunden, und ist eine tolle Sache eigentlich, der Informationsgehalt, der von euch kommt.
Finde ich auch toll, dass du uns gefunden hast und bis nach Ankara gekommen bist als eine Folge dieser Entdeckung, oder?
Eine Folge, ja, genau.
Und liebe Freunde, als wir uns mit Manfred getroffen haben, wir haben uns sofort umarmt. Ich sage ja immer wieder, wir sind eine Familie, und das war ganz klar, dass wir uns umarmen, oder?
Ja, genau. Das ist übrigens eine interessante Geschichte mit der Umarmung. Also eigentlich ist es in Deutschland nicht so sehr üblich, sich zu umarmen. Also muss ich mal zugestehen. Aber ich habe Verwandte aus Italien, die bei uns eingeheiratet sind. Dort ist es gang und gäbe, sowas zu machen. Und man muss natürlich die Leute raussuchen, die man umarmt. Das ist also was Besonderes. Und ich finde, das zwischen uns war auf jeden Fall was Besonderes.
Toll.
Ja, ich glaube, das ist die Kultur der Mittelmeerländer.
Ja, vermute ich, ja, genau. Mhm, denke ich auch.
Auch die Spanier sind, wie sagt man, so spontan, sie umarmen dich, küssen dich und so, glaube ich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ach so, spanische Freundschaft habe ich auch noch. Stimmt, der Onkel meiner Frau, der ist mit einer Chilenin verheiratet und auf der Kanarischen Insel leben die. Mit denen haben wir natürlich auch die gleichen Verhaltensweisen.
Ja, ja. Man sagt ja, das ist die Gastfreundschaft. Mhm. Das soll natürlich genau. Nicht bedeuten, dass die Menschen in Deutschland nicht gastfreundschaftlich sind, aber bei uns ist es irgendwie, wie sagt man, ist jeder herzlich willkommen.
Ja, genau, es ist ein Stil oder sowas, der sich entwickelt hat.
Was kannst du über den TRT-Komplex sagen?
Ja, das ist natürlich gigantisch groß. Also so, wir haben es ja gesehen. Also ich habe an der Pforte schon mal habe ich gefragt, ja, wo man euch überhaupt findet. Dann hieß es irgendwie Komplex F und das sagt ja schon viel. Und man kommt da rein und sieht da also Hochhäuser in eine Kleinstadt stehen. Das ist wirklich eine Kleinstadt, die da steht, TRT. Mhm. Und ich habe ja von euch erfahren, dass ich glaube 6.000 Leute oder sowas im gesamten Bereich arbeiten, wahrscheinlich nicht nur am Standort Ankara. Und da gibt es eine Akademie drin, wo die Leute ausgebildet werden und das Fernsehen ist natürlich dabei. Das ist halt heutzutage natürlich wichtiger als Rundfunk, das ist klar. Aber man hat schon gesehen, dass ihr baut ja auch eure Anlage auf und eure Abteilungen auf. Also es scheint eine sehr wichtige Geschichte zu sein.
Mhm. Du hast auch das TRT-Museum besucht.
Genau. Mhm.
Was hat dich da beeindruckt? Das war die Geschichte von TRT sozusagen.
Ja, das war ein bisschen schwierig, weil es ja nicht auf Englisch meines Wissens zu lesen war. Man hat ein paar historische Bilder gesehen und Technik, die da rumsteht aus früheren Zeiten. Und was mich da besonders beeindruckt hat, ich habe ja mal bei Firma Bosch gearbeitet. Da stand eine Studiokamera rum von Bosch. Und das war für mich dann ziemlich überraschend, dass also Bosch da auch auf der Richtung tätig war. Und ihr habt ja auch erzählt, dass die Inneneinrichtung von TRT insgesamt aus Deutschland gekommen ist, also von irgendwelchen Architekten oder von Leuten, die das gebaut haben.
Mhm. ZDF nachgeahmt sozusagen.
Ja,
TRT-Komplex ist sozusagen abgeguckt worden von ZDF, sagt man immer.
Ach, tatsächlich? Aha, wusste ich jetzt nicht. Mhm.
Wir haben die Mainzelmännchen aber nicht.
Ja.
Wie sieht es mit der türkischen Küche aus und mit dir?
Die türkische Küche ist natürlich eine tolle Sache. Also ich esse sowieso sehr, sehr viele Sachen. Und als besonderes Highlight möchte ich da vielleicht gleich mal am Anfang erwähnen. Ich habe natürlich festgestellt, dass als ich auf dem Markt gelaufen bin, auf dem Bazar, da hängen die Metzger ja immer ihre Sachen aus, die dann so verwertet werden in der türkischen Küche. Und da habe ich also eine Sache gesehen, die mich gleich fasziniert hat, und zwar ein Pansen von einem Rind, also aus dem man Kutteln macht, Kutteln-Gerichte. Mhm. Und ich mag das, da scheinen sich die Geister, die meisten Leute mögen das nicht, das ist schon ganz klar, aber ich esse sehr gerne Kuttel und probiere das überall aus. Und das war natürlich das Erste, dass ich mir geschaut habe mal in Ankara, wo gibt es in der Nähe Kutteln und diese Kuttelsuppe. Und das Verblüffende war, es gibt ja fast in jedem Restaurant, gibt es das ja. Das ist ja das Interessante. Dann habe ich natürlich prompt gegessen, das ist klar.
Super. Und du hast auch Aschure gegessen?
Aschure natürlich. Und ja, die ganzen Baklava und was ist Köfte und was es da alles gibt. Also ich habe alles irgendwie probiert, was nur irgendwie ging. Natürlich auch diese süßen Sachen. Wenn man in eine Bäckerei geht, da wird man schwemmt ja von irgendwelchen süßen Sachen, gefüllt mit irgendetwas und so, das ist ganz klar.
Ja, man will alles probieren, oder?
Genau, zum Trinken übrigens, vom Zusatz bin ich inzwischen auf Ayran gekommen, habe das zwar vorher gekannt, aber Ayran ist eine ganz tolle Sache, dieses vergorene Milch ist das ja, glaube ich, so eine Art, die werden ja zu allen möglichen Mahlzeit werden die ja getrunken und angeboten, meistens so ein Becherchen mit Strohhalm oben drin und dann trinken die Leute das und das habe ich immer mir Ayran beschafft, fast jeden Tag, habe das auch als Proviant dabei gehabt für unterwegs, wenn ich mir so ein Wanderproviant mitgenommen habe, das war eine tolle Sache, sehr erfrischend und stärkend.
Du, Ayran kannst du ja auch zu Hause zubereiten.
Habe ich inzwischen gekauft.
Ah, Und selber zubereitet? Noch nicht?
Noch nicht, nein.
Noch
nein,
nicht. Ist aber ganz einfach. Joghurt und Wasser und ein bisschen Salz.
Ah ja, okay, mhm. Gut.
Du musst mir dein Experiment aber schreiben.
Gut, mach ich.
Und ob die Damen zu Hause das getrunken haben?
Ja, meine Frau ist da skeptisch. Also die ist nicht so auf Eiran.
Ja, das kann ich verstehen. Und was hast du noch in Türkei gesehen? Du bist weitergereist von Ankara aus?
Ja, also ich bin zuerst, muss ich sagen, ich bin gelandet in Istanbul. Und in Istanbul war ich 4 Tage, 4 Übernachtungen. Mhm. Habe die ganze Stadt mehr oder weniger durchgeguckt. Natürlich die typischen Highlights, dieses große archäologische Museum. Dann war ich natürlich in diesen Moscheen, die verschiedensten Stellen sind. Bin auch in einer Moschee mal zu einem Islamgelehrten eingeladen worden. Da hat man dann eine halbe Stunde lang oder Stunde lang versucht zu erklären, wie das so läuft. Und hat natürlich mit mir als Naturwissenschaftler etwas schwer gehabt mit der Erklärung von übernatürlichen Sachen. War dann sehr, das hat auf Englisch, Gott sei Dank, hat man da gut sich unterhalten können. Habe die Basare angeguckt in Istanbul. Bin dann in Istanbul übrigens auch beim Teetrinken mal mit 3 Polizisten zusammengetroffen. Ganz nette Leute. Einer davon war Deutschlehrer. Und habe dann ein schönes Selfie mit denen gemacht. Das habe ich als Selfie oder als Startbildschirm auf meinem Handy inzwischen drauf gehabt, damit ich den Leuten zeigen kann, wenn ich Probleme bekomme. Ich habe ja Freunde bei der Polizei.
Oh, toll. Die in Türkei 3 Polizisten und einer spricht Deutsch.
Ja, genau. Toll. Genau. Gut, und von Istanbul aus bin ich dann mit dem Schnellzug, der fährt ja im asiatischen Teil ab, bin ich dann die 54 Kilometer nach Ankara gefahren. Da fährt man, glaube ich, 4 Stunden lang oder sowas ähnliches. War eine tolle Fahrt. Man fährt da dann am Meer teilweise entlang in Istanbul, kommt dann durch zwar schon Industrieanlagen, Hafenanlagen, aber dann geht es irgendwo in eine total hügelige und interessante Gegend mit vielen Tälern und Höhen und sonst was. Und dann kommt man auf einer Ebene raus und denkt, ja, wo ist denn überhaupt noch irgendetwas? Also es hat stundenlang gedauert, bis man dann wieder eine große Stadt, also Ankara, gesehen hat. Türkei ist so leer, ist mir das vorgekommen, zwischen den Städten, zwischen großen Städten.
Ist ja ein großes Land.
Ja, es ist unheimlich groß und man erschrickt fast, was da ewig vor sich hingeht und man sieht von Zeit zu Zeit mal irgendwelche kleine Bauernhöfe oder irgendwas. Und dann irgendwann kommt natürlich eine Großstadt wieder, das ist klar. Ankara ist natürlich eine große Stadt.
Ja, und was hast du deiner lieben Frau und deiner lieben Tochter so erzählt? Als erstes, ja, meine ich.
Als erstes? Na gut, ich habe erzählt, dass das Essen wunderbar ist dort und dass man sich gut zurechtfindet. Und vor allem, man hat den Eindruck, dass man sehr sicher unterwegs ist. In Istanbul zum Beispiel ist es so gewesen, da läufst du rum und wirst eigentlich ganz, ganz selten natürlich gut an Touristenecken angesprochen, aber ansonsten wirst du weitestgehend Ruhe gelassen, hast ein Gefühl davon, du kannst dich problemlos bewegen, ohne dass du irgendwie vielleicht Angst haben kannst oder Margot, das Gefühl war überwältigend gut. Mhm. Das fand ich beeindruckend.
Jetzt zurück zur Kurzwelle. Was denkst du über die Zukunft der Kurzwelle? Ich meine, wir schreiben uns ja immer, was wir darüber denken. Ja, ja. Ich äußere mich ja in der Briefkastensendung darüber. Und du schreibst ja und ich lese ja deine Briefe vor und die von anderen Freunden auch.
Ja, Kurzwelle, das ist eine schwierige Geschichte. Also wir überlegen uns ja immer, wie können wir nachfolgende Generationen dafür interessieren. Aber das Problem ist ja, wenn ich meine Tochter als Beispiel anschaue, die ist natürlich in der Welt der Smartphones und des Internets unterwegs. Und man hat Schwierigkeiten, überhaupt Leute sogar für Radio zu interessieren. Also ich habe vor kurzem mit einem Professor an der Universität Stuttgart telefoniert und der hat gesagt, seine Studenten, die wissen teilweise gar nicht mehr, was Radio ist. Und das ist ein Riesenproblem, wie man diese Ecke umgehen kann. Und ich habe dann vorgeschlagen, man könnte doch mal sich einladen lassen, mal erzählen von uns in Schulen oder an Universitäten, was wir noch machen. Mhm. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber ich weiß es nicht, wie es mit der Kurzwelle weiterläuft. Keine Ahnung.
Jetzt haben ja viele Radiostationen auf die Kurzwelle verzichtet und sie strahlen ihre Sendungen über Internet aus.
Ja, genau. Mhm.
Ich glaube aber, das ist auch nicht die Lösung, oder?
Nee, das ist auch eine Lösung, weil man muss auch eins überlegen. Du musst dich auf wenige Quellen konzentrieren. Das Problem heutzutage aus meiner Sicht ist, dass die Leute sich an zu vielen Informationen orientieren. Die wissen, die können gar nicht konzentriert irgendetwas verfolgen. Man muss etwas beschränken, was man hört. Das heißt, die Anzahl der Fernsehsender, Anzahl der Radiosender, Zeitung oder was auch immer. Und man kann nicht ständig von einem zum anderen hüpfen. Und Kurzwelle ist eine schöne Sache in der Richtung, dass man ja einen festen Zeitrahmen hat. Man kann dann immer hören, da ist das und das und hat dann das als Quelle. Und die Quelle insbesondere ist natürlich toll, weil man ja zum Beispiel jetzt über eure Nachrichtensendungen, die ganz klar natürlich einen Auftrag haben, aber es ist bei uns genauso, kann man immerhin die Sichtweise aus anderen Ländern damit mitbekommen.
Ja, Radiostationen haben sozusagen nach und nach die Kurzwelle abgeschaltet und Internet ist nicht die Lösung. Das finde ich wirklich schade. Ich hatte immer gedacht, dass Internet und Kurzwelle sich gegenseitig unterstützen müssten und sollten, aber es ist nicht so gekommen.
Nee, es funktioniert nicht. Gut, ein Vorteil ist natürlich, ich meine, das Internet hat den Vorteil, dass wenn man, die Sendung musst du heute nicht mehr live hören. Du hast ja dann irgendwelche Server, die dir die Sendungen aufnehmen. Das ist sehr angenehm, muss ich sagen. Da versäumst du nichts mehr. Du musst nicht mehr zu rechtlichem Zeitpunkt dort sein. Oder früher hat man dann versucht, mit Zeitschaltuhren dann irgendwie Sendungen aufzunehmen. Also das ist angenehm. Und die Rückmeldungen per E-Mail sind natürlich eine tolle Sache.
Aber der Ukraine-Krieg und jetzt der Krieg zwischen den USA und Israel, diese haben uns ja gezeigt, dass Kurzwelle sehr wichtig ist. Denn wenn man Internet keinen Anschluss hat,
ja genau, so ist es.
Dann bekommt man auch keine Information mehr.
Ja genau, und ich glaube, das ist in den Ländern inzwischen etwas prominenter und bekannt geworden. Es gab immerhin Versuche, also von westlichen Sendern, zum Beispiel Österreichischen Rundfunk oder BBC, die hatten ja ihre Kurzwellensendungen plötzlich wieder ausgeweitet, insbesondere Richtung Ukraine, dass sie dort wieder Informationen liefern können. Und es gab auch geflüchtete Journalisten, ich habe mal welche kennengelernt, die hier sich Sendezeit gemietet haben bzw. bezahlt bekommen haben, um Sendungen zurückzuschicken. Und ich habe mit einer Dame da mal geredet und habe gefragt, ja, wie es in Russland aussieht, bekommt man überhaupt Empfänger, Kurzwellenempfänger? Und dann hieß es, ja, Russland ist ja so ein großes Land und da war schon früher immer so, dass man Radios dieser Art gekaufen konnte und benutzt hat, wenn man überlegt, in Sibirien oder wo auch immer, da hast du ja eventuell keinen Internetanschluss. Wie soll das gehen?
Im Iran zum Beispiel haben ja die Menschen große Schwierigkeiten,
ja, klar,
an Informationen zu gelangen.
Ja, das ist klar.
Da wir jetzt bei der Kurzwelle sind, was steht dir jetzt bevor, meine ich, in Murgtal? In wenigen Tagen.
Ja, also im Murgtal ist wieder ein schönes Treffen. Man kann die Leute persönlich treffen, die man so aus den Briefkästen sonstiges kennt. Aber was momentan leider etwas zuschlägt bei uns in Deutschland ist, dass die Leute ihre Kosten der Reisen, manche reisen ja längere Strecken an, dass die da etwas sparen. Also es sind durchaus inzwischen dieses Jahr wahrscheinlich nicht so viele Leute dort, weil einfach die aus Ostdeutschland oder aus Norddeutschland, die lange Anreisen haben, das sind oftmals auch Leute in Pension, die haben inzwischen mit dem Geld hadern da etwas und versuchen da etwas sich zu reduzieren. Leider, das ist ein komisches. Aber andererseits kommt die Bihui von RTI aus Taiwan, die macht dieses Jahr, letztes Jahr war es nicht da, macht dieses Jahr wieder eine Tour zu den Hörerclubs und die wird da sein. Und eigentlich ist es natürlich ein Zugpferd, wenn jemand kommt von der Redaktion.
Weißt du, wer sonst noch kommt? Von unserer Hörerfamilie zum Beispiel, die wir dann grüßen können?
Ja gut, ich glaube Armin Hertkorn kann ich mal erwähnen. Und dann der Dieter Leupold, weiß ich nicht so ganz genau. Volker Wilschrei kann nicht kommen, glaube ich. Ich spekuliere mal so ein bisschen, schwer zu sagen.
Claudia Buchner vielleicht?
Das kann sein, ja. Albrecht, der kommt sicherlich. Der ist nicht so weit weg, also der ist meistens dabei. Dann der Gerard Kopal, ob der kommt, weiß ich nicht. Der reist meistens mit seiner Frau zum Art Urlaub mit an. Mhm. Aus den Niederlanden kommt er ja. Das fällt mir spontan ein. Ja, aber ansonsten, ich habe keine Liste leider, kann dir nicht sagen. Mhm. Aber so, ich denke mal, dass so 10 bis 20 Leute schon kommen.
Ist eigentlich auch nicht wenig, nee, denke ich.
Nee, ist schon klar. Man muss halt Prioritäten setzen. Es ist einfach so, man muss sich überlegen, was will ich. Und dieses Treffen einmal im Jahr, da muss man halt sagen, okay, da gehe ich hin und ich halte mir diesen Termin frei. Und ja, das mache ich halt. Ne?
Vielleicht kann man auch online teilnehmen an dem Treffen. Was meinst du?
Das wird teilweise gemacht. Also der Bernd hat oftmals schon nach Taiwan, die Eva Trindl hat er mit dabei gehabt. Da wird so ein kurzes Interview gemacht. Aber ob man direkt online teilnehmen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Wir haben es über Telefon oftmals gemacht.
Der Bernd Seiser, unser lieber Freund, ist sicherlich jetzt dabei, dieses Treffen zu organisieren.
Genau.
Lieber Bernd, ich drücke dir die Daumen, dass dieses Jahr viele, viele Freunde an dem DX-Treffen teilnehmen.
Ja, das ist wichtig.
Und wir werden ja auch ein Interview mit ihm ausstrahlen, mit Bernd, aber erst nach dem Treffen, damit er uns auch viel mehr darüber erzählen kann.
Genau, das ist wichtig, ja. Mhm.
Hast du jetzt bestimmte Pläne für die Zukunft? Welche Radiostationen stehen vielleicht auf dem Plan, die du besuchen willst?
Oh, eigentlich noch nicht. Im Moment ist es so, dass von der Kurzwelle her eigentlich meine Seite aus, gut, es gibt noch in Osteuropa noch einige Sachen, aber da habe ich wenig Kontakt mit Tschechien, Bulgarien, Rumänien und mit den Leuten oder mit Polen auch. Was mich mal prinzipiell interessieren würde, aber da gibt es weniger Kurzwelle, ist der BBC in London, das Bushhaus mal zu besuchen. Aber der BBC wird ja auch ständig umgebaut, wird natürlich, ist auch nicht mehr der Kurzwellensender, der Informationskanal, aber BBC ist auf jeden Fall natürlich ein wichtiger Sender noch. Ob das noch klappt, das wäre interessant. Also wenn ich jemals in London wäre, dann müsste ich mal versuchen, da einen Kontakt aufzubauen.
Hoffentlich klappt es.
Ja.
Also ich habe mich riesig gefreut, dich in Ankara zu treffen.
Ja, das ist ganz meinerseits.
Und hoffe, dass du eines Tages wiederkommst.
Ja, ich weiß jetzt, wie es geht.
Du weißt jetzt, wie du zu TRT kommst, nach Ankara kommst. Vielleicht nimmst du dann auch einen direkten Flug nach Ankara.
Ja, das geht sein. Aber, ich glaube, Stuttgart geht es nicht, meines Wissens. Das Schöne ist, ich kann relativ einfach zum Flughafen kommen. Wir haben eine Trambahn hier. Mit der Trambahn kann ich fast vor unserem Haus losfahren zum Flughafen. Und Stuttgart, Istanbul ist natürlich eine tolle Sache. Dann ist man gleich dort und fertig. Das ist eine einfache Geschichte.
Gut, lieber Manfred, willst du etwas Ergänzendes sagen?
Ach, tja, gut.
Die Hörerfamilie grüßen auf jeden Fall.
Natürlich, ich grüße alle, die mich kennen, auf jeden Fall, und kann nur empfehlen, das Hobby weiter zu betreiben und sich zu engagieren und nicht nachzulassen. Wir leben davon, dass die Leute mitmachen und das Besuchen von den Stationen kann ich nur empfehlen, wenn man es finanziell und sonst machen kann. Es ist eine schöne Sache. Und man lebt ja auch davon, dass man immer Kontakte und Rückmeldungen bekommt. Das ist ganz klar. Und er lebt sehr, sehr viel dann dadurch.
Toll. Ich danke dir sehr, dass du diesen Mut gezeigt hast, nach Ankara zu kommen als Kurzwellenhörer. Du wusstest ja nicht, was auf dich zukommt. Ein fremdes Land, eine fremde Sprache, die du nicht kennst.
Ja, das ist das Problem gewesen.
Aber das hast du alles ganz gut gemeistert, finde ich.
Ja, genau. Ich hatte ja Unterstützung in verschiedenen Stellen. Also einmal von dir natürlich, dass ich im Vorfeld darüber reden konnte. Dann hatte ich ja meine ehemalige Kollegin, die Kader Kuru. Die war natürlich auch also für mich da. Die hat mich täglich, hat die mich betreut, hat wissen wollen, wo ich bin, was ich mache. Und ja, das war eine ganz tolle Sache.
Gut. Dann umarme ich dich ganz fest, ganz dick, lieber Manfred, wünsche dir und deinen Lieben alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Und liebe Grüße dann von mir.
Genau, es war eine schöne Zeit und vielen herzlichen Dank, Ufuk. Das war eine tolle Sache, ne?
Ja. Bis zu einem erneuten Gespräch mit dir.
Genau, alles klar.
Ja.
Gut.
Tschüss.
Mach's gut. Viele Grüße. Tschüss.
Tschüss.
Unser Briefkasten.
Birden anons edeyim.
Yaşayalım artık hemen.
Meine Damen und Herren, Sie hören ein Lied von Suavi Andaç. Hasret Türküsü.
uzundu bu yollar. Giderim gözüm kara, sanma ki dönmem sana. Beni bekle, seni ben alayım.
Geoekonomische Perspektive.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Programmreihe Geoökonomische Perspektive, wo wir über das Geschehen jenseits der Grenzen, die Strategien hinter den Zahlen und die neue Richtung der Weltwirtschaft sprechen. Heute widmen wir uns den Mikrochips, also den Halbleitern jener Technologie, die den Lauf der Menschheitsgeschichte verändert hat, dem Erdöl, der Moderne und der wohl kritischsten Sicherheitsfrage des 21. Jahrhunderts. Auf der einen Seite erleben wir die Spannung der Silikonkriege, die sich zwischen den Vereinigten Staaten und China in der Taiwanstraße zuspitzen. Auf der anderen Seite stehen unsere nationalen Technologieinitiativen, die im Rahmen der Vision des Türkei-Jahrhunderts die digitale Unabhängigkeit unseres Landes aufbauen. Früher galten Chips lediglich als einfache technologische Bauteile, die Computer oder Smartphones schneller machten. Heute jedoch besitzen sie, genau wie einst Eisen und Stahl, eindeutig den Status eines Sicherheitsgutes. Von der Automobilindustrie über die Verteidigungsindustrie bis hin zur Revolution der künstlichen Intelligenz und der Raumfahrttechnologie basiert die moderne Industrieökonomie vollständig auf der sicheren und unterbrechungsfreien Versorgung mit diesen nanometrischen Architekturen. Während die geoökonomische Landkarte neu gezeichnet wird, begegnen wir dem Konzept der Transformation des Marktes in Machtpolitik. Wie sich erinnern werden, wurde der Kalte Krieg durch Nuklearsprengköpfe und Stahl, also durch Schwerindustrie, geprägt. Doch im Jahr 2026 wird globale Hegemonie über Chips ausgetragen, die im Zentrum von Handelskriegen und technologischem Protektionismus stehen. Jüngste Analysen zeigen, wie kostspielig und schmerzhaft dieser geoökonomische Wandel ist. Mehr als 90% der modernsten Mikrochips der Welt werden heute auf einer einzigen Insel produziert, in Taiwan. Dadurch ist die Weltwirtschaft von einer äußerst fragilen Lieferkette abhängig geworden. Die Vereinigten Staaten versuchen mit dem Chips und Science Act durch milliardenschwere staatliche Anreize die Produktion zurück ins eigene Land zu holen. Ebenso bemüht sich die Europäische Union mit dem European Chips Act, ihren billionendollarschweren digitalen Markt aus der Abhängigkeit vom asiatischen Monopol zu befreien. Hier stoßen wir auf ein gewaltiges geopolitisches Paradox. Einerseits möchte man mit künstlicher Intelligenz die Welt transformieren und in das Zeitalter von Industrie 5.0 eintreten. Andererseits stellt sich die Frage, wie die enormen Investitionen von 20 bis 30 Milliarden Dollar für eine einzige Chipfabrik, die hohen Energiekosten und der Bedarf an ultrapurem Wasser gedeckt werden sollen. Ohne die extrem ultravioletten Lithografiemaschinen des niederländischen Technologieriesen ASML, deren Stückpreis hunderte Millionen Dollar beträgt, sind selbst Supermächte handlungsunfähig. Die Chipproduktion ist längst nicht mehr nur ein Wunderwerk der Ingenieurskunst, sondern ein Kriegsschiff, das durch die kalten Gewässer von Bürokratie, staatlichen Subventionen und globalen Embargos navigiert. Während Westen und Osten unter den Zwängen von Kosten, Technologie und Embargos schwanken, erhebt sich aus dem Herzen Anatoliens eine Stimme, die das globale Gleichgewicht verändern könnte. Ich spreche von den strategischen Chip-Investitionen und Designzentren, das Türkei im Rahmen der nationalen Technologieoffensive aufgebaut hat. Diese Schritte bedeuten nicht nur den Ausbau industrieller Kapazitäten, sondern zugleich eine Erklärung geoökonomischer Souveränität in der digitalen Welt. Türkei konzentriert sich nicht allein darauf, Chips kleiner zu machen, sondern darauf, wem die Intelligenz und die Daten in diesen Chips gehören. Das Ziel ist klar, die Abhängigkeit vom Ausland in der Verteidigungsindustrie und in kritischen Infrastrukturen auf Null zu reduzieren und zugleich ein entscheidender Design- und Produktionsstandort innerhalb der globalen Lieferkette zu werden. Doch welche Strategie steckt hinter diesem Erfolg? Die Antwort liegt in der Integration von strategischer Unabhängigkeit und nationaler Ingenieurskunst. Während globale Konzerne um milliardenschwere Fabriken für hochentwickelte Nanometro-Technologien konkurrieren, führt Türkiye einen äußerst rationalen Schachzug aus. Die gemeinsam von TÜBİTAK, Belgium und Aslesan entwickelten nationalen Chips bilden heute das Gehirn unserer Drohnen, der Radarsysteme, des nationalen Kampfjets Kahn und unserer intelligenten Munition. Wenn man das Herz eines Verteidigungssystems mit Chips eines fremden Staates ausstattet, liegt der Abzug dieses Systems niemals vollständig in eigener Hand. Türkiye nationalisiert diesen Abzug, indem es sein eigenes Silizium produziert. Noch wichtiger ist die Revolution in der Automobilindustrie. Mit dem Markteintritt des Stolzes unseres Landes, TOC, sind die für elektrische Fahrzeuge benötigten Leistungsmanagement-Chips und Sensor-Chips zu einem weiteren Schwerpunkt unseres heimischen Technologie-Ökosystems geworden. Dies stellt einerseits eine proaktive Verteidigung gegen die technologischen Einschränkungen des Westens dar und andererseits eine offensive Strategie im Bereich intelligenter Städte. Mit diesen Schritten wird Türkiye nicht nur zu einem Markt, der Technologie konsumiert, sondern zu einem Zentrum, das den technologischen Wandel selbst entwirft. In der heutigen Folge erkennen wir ein klares Bild. Der eiserne Vorhang der Vergangenheit wird durch den Silikonvorhang der digitalen Welt ersetzt. Die Ära des westlichen Laissez-faire wird auch im Hochtechnologiesektor von einer Phase staatlicher Unterstützung, sicherheitsorientierter Politik und strategischer Planung abgelöst. Im globalen Chipkrieg setzen Supermächte Exportverbote und Quoten ein, um die Industrie ihrer Rivalen lahmzulegen. Doch innerhalb dieser geopolitischen Erschütterung nimmt Türkiye eine besondere Position ein. Mit der Vision des Türkiye-Jahrhunderts entwickelt sich unser Land nicht nur zu einer Brücke, über die Daten zwischen Ost und West fließen, sondern zu einem Entscheidungszentrum, das Daten verarbeitet, Chips entwirft und produziert. Durch Inkubationszentren, Chip-Designhäuser und Foundry-Investitionen beweist Türkiye, wie kritisch sein Anteil am globalen Siliziummarkt geworden ist. Zum Ende unserer Folge wollen wir eines festhalten. Der Chip ist heute nicht mehr bloß die Hardware von Computern, Telefonen oder Autos. Er ist das Symbol für die strategische Widerstandsfähigkeit eines Landes in den Bereichen Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und digitale Transformation. Während große Unternehmen im Westen und Osten unter geopolitischen Spannungen und Lieferkettenkrisen leiden, entwickelt das dynamische und visionäre Kapital Türkiyes mit der Weisheit Anatoliens ein neues technologisches Spiel. Während die Vereinigten Staaten angesichts des Aufstiegs Chinas durch Chip-Embargos reagieren und Europa mit der kostspieligen Realität technologischer Abhängigkeit konfrontiert wird, schreitet Türkiye entschlossen auf dem Weg voran, eine Festung strategischer Unabhängigkeit zu werden. Von der Verteidigungsindustrie über Energiekorridore bis hin zu Chipdesign und Hochtechnologie hören wir immer deutlicher die Schritte des Türkiye-Jahrhunderts. Auf Wiederhören.
Geoökonomische Perspektive.
Zum Schluss das wichtigste in Schlagzeilen. Staatspräsident Erdogan hat mit US-Präsident Trump ein Telefonat geführt. Das Außenministerium hat die verbale und körperliche Gewalt eines israelischen Ministers gegen Teilnehmer der Global Summit Flottille verurteilt. Die Regierung in Teheran prüft nach eigenen Angaben einen neuen Vorschlag der USA zur Beendigung des Krieges. Somit geht die deutschsprachige Sendung von TAT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player, Türkiye'nin ses radyosu. Gipleyer, Türkiye'nin